Guter Punkt. Ich habe letzte Woche tatsächlich überlegt, ob ich mir einen Wasserturm kaufe.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Guten Tag, Moment.
Guten
so,
Tag.
Jetzt hier. Ich hatte das alles nochmal weggestellt, weil ich dachte, du nutzt das akademische Viertel komplett aus.
Nee, ach, ja, mitteldeutsche Holzleitung und so weiter, das haben wir schon genug erörtert. Aber ich bin positiv, dass ich dir heute ohne Dropouts gänzlich eine Stunde zur Verfügung stehe.
Oh, das ist ja fantastisch. Das klingt ja großartig. Die Frage ist nur, ob wir da all die spannenden Themen schaffen, die es sich lohnt zu besprechen.
Was hast du denn für spannende Themen? Komm, raus.
Boah, Mike.
Gleich
so
in medias res.
Ich hatte mein erstes Klassentreffen nach genau 10
Jahren. Wow.
Ja.
Und?
Das, also ich bin echt positiv überrascht gewesen.
Von dir
also,
oder ist jetzt im Vergleich von dir im Vergleich zu den anderen oder?
Boah, ich hab ganz schön viel Guinness getrunken.
Weil das ist schon auch immer eine Standortbestimmung, ne? So ein bisschen irgendwie. Und ich hab bei Klassentreffen irgendwie, da kommt manchmal so eine Stimmung auf. Bei manchen Leuten zumindest merkt man das dann gar nicht, aber wenn die dann so ein bisschen angehickt sind irgendwie, dann merkt man dann bei manchen so eine gewisse Unentspanntheit und so ein paar Bemerkungen, wo man denkt, Alter, was hat denn der mit dir scheinbar seit Jahrzehnten noch irgendwie vor eine Rechnung offen oder irgendwie, also da habe ich manchmal ganz komische Vibes aufgefangen bei Klassentreffen.
Möchtest du das elaborieren, Mike?
Nee, natürlich nicht.
Was das für Rechnung war?
Nee, natürlich, nee, was weiß ich, Rechnung, aber irgendwie so ein, ach, keine Ahnung, da wollen da manche Leute auf so einen Schwanzvergleich hinaus, ich weiß auch nicht, aber gut, ich habe mich einigen Leuten auch gegenüber ganz schön wie ein Arschloch verhalten früher in der Schule. Da muss ich sagen, also, ja.
Ach so.
Na egal.
Das, ja gut, das kann, ich war natürlich immer nett und freundlich zu allen, ne? Deswegen waren auch alle jetzt nett und freundlich zu mir. Es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie YouTube mache oder so. Nee, also tatsächlich muss ich sagen, dahingehend war es natürlich auch eine gewisse Vorauswahl. Also es waren jetzt nur von ein bisschen was über 50, waren jetzt so um die 30 da. Könnte man auch schätzen, dass die sich diesem Klassenverband jetzt nicht so zugehörig gefühlt haben, dass die dann, oder beziehungsweise diesen Klassenstufenverband jetzt nicht so zugehörig gefühlt haben, auch einfach weggeblieben sind. Oder die entweder besonders erfolgreich oder besonders unerfolgreich sind und sich deswegen über so einen Termin jetzt auch nicht besonders freuen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und im Grunde die da waren, das waren so grob gesagt zwei größere Freundesgruppen damals oder so Leute, die miteinander so ganz gut konnten. Und dementsprechend war das auch ein schönes Wiedersehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr gefreut bei Leuten, denen ich es jetzt nicht ganz so zugetraut hätte, zu sehen, dass sie es doch irgendwie gepackt haben in den letzten 10 Jahren so ihren Weg zu finden. Also so den Beweis dafür gefunden, dass eben Schule nicht das Leben ist und nicht ausdrückt, was man zu leisten imstande ist. Ja. Beispielsweise, wenn man so ein bisschen ein Spätentwickler ist, sage ich jetzt mal, oder wenn man einfach andere Interessenssphären hat als die in der Schule abgedeckt werden. Beispielsweise so ein, zwei Leute, die in der Schule jetzt erstens nicht ganz so gut durchgekommen sind und auch immer so ein bisschen aufgefallen sind, wegen Renitenz, sage ich mal. So Ingenieure oder ITler geworden, also einer ist jetzt bei Dell beispielsweise, was auch sehr respektabel ist, glaube ich, einer der besten Arbeitgeber in Halle. So. Also ganz, ganz cool eigentlich, wie die alle so ihren Weg gefunden haben. Und was ich am allerschönsten fand, ist eigentlich, dass man für sich selbst so ein bisschen den Frieden machen konnte, dass man, und das galt oder gilt für die meisten anderen eben auch, dass man halt einfach ein jugendlicher Idiot war und
ja, also das.
Ja, jetzt als Erwachsener halt einfach viel besser mit sich und der Umwelt klarkommt und andere Kommunikation.
Also das kann ich auf jeden Fall auch komplett unterschreiben. Also was ich früher für ein Idiot war, also das habe ich mir irgendwie oft gedacht. Ne? Und besonders habe ich das auch gemerkt. Also ich muss sagen, unser letztes großes Klassentreffen, wir haben uns jetzt immer nochmal so im kleineren Rahmen getroffen, so die ganz coolen Leute, ne? Aber.
Und die haben dich dabei sein lassen.
Die haben mich dabei sein lassen und ich bin dann natürlich immer nur so so ein Aha-Moment ist dann, wenn die von irgendwelchen wüsten Partys früher erzählen, von denen du jetzt 30 Jahre später das erste Mal erfährst irgendwie.
Von denen du selbst damals nichts mitbekommen hast quasi. Nein. Ja.
Aber gut, ich habe ja schon damals nichts gesoffen, aber wollen wir nicht übertreiben, nicht 30 Jahre später, aber schon viele, viele Jahre später. Ne? Also das ist, da merkt man das. Aber ich muss sagen, unser letztes großes Klassentreffen, da waren wirklich so gut wie alle da. Ne? Auch wirklich Leute, die immer eher so ein bisschen ausgegrenzt waren oder irgendwie. Und da habe ich wirklich festgestellt, habe ich richtig coole Unterhaltung gehabt und habe da Leute total neu kennengelernt. Ne? Und erstmal mitgekriegt, ey, coole Socke eigentlich, war einfach nur nicht so ein kompletter Idiot oder Idiotin wie wir und wir konnten deshalb nichts mit irgendjemandem anfangen. Und das waren schöne Aha-Momente, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ging mir komplett auch so und vor allen Dingen auch so mit Schulkameraden, mit denen man früher halt viel Zeit verbracht hat, vielleicht auch mal wieder so einen Faden aufnimmt, dass man sich vielleicht doch mal wieder regelmäßiger sieht, weil man ja doch irgendwo auch trotzdem derselbe geblieben ist, sich vielleicht ein bisschen verbessert hat in seiner Sozialkompetenz und dass das schon trotz allem immer noch Schnittstellen gibt oder interessante neue
Aber du bist ja der Einzige aus deiner Alterskohorte, der ein Tagesthemen war, oder?
Das ist eine gute Frage. Also in dem Bereich bin ich, glaube ich, der Einzige, der so komplett abgedriftet ist, ja, das ist schon richtig. Also wir haben einige Polizisten tatsächlich, einige Lehrerinnen, ich glaube gar keinen Lehrer, zumindest nicht in der Gruppe, Ingenieure, jemand macht seinen Doktor der Physik, seinen Doktor der Chemie. Also so im Schnitt, also wirklich respektabel, muss ich sagen. Ja, und ich bin halt da irgendwie der Paradiesvogel. Aber es war auch tatsächlich lustig, wir haben das in so einem Pub halt so gemacht, also kein großes Brimborium drumherum halt einfach getroffen. Und wenn es jetzt schief gegangen wäre, hätte man sich auch einfach an einen anderen Tisch setzen können. Und es war wirklich, also wirklich skurril. Wir saßen da echt in der Ecke und da kamen dann ein, zweimal dann Leute vorbei, die dann auch noch Fotos mit mir machen wollten. So als ob ich die bestellt hätte für diesen Termin, um irgendwie Eindruck zu schinden. Das war dann doch irgendwie ziemlich peinlich. Und was noch peinlicher wurde, war dann also einer, mit dem ich mich echt nicht so gut verstanden habe früher. Und der, weiß ich nicht, ob der sich so groß verändert hat, keine Ahnung, also der, bin ich mir unsicher, dass der dann aber ganz dringend ein gemeinsames Foto für seine Freunde in Leipzig machen musste. Weil die wohl irgendwie alle Zuschauer sind und so. Ja, ganz, also das tatsächlich, und je mehr dann auch Alkohol geflossen ist, da kamen dann halt so Kommentare wie, ey, meine Fresse, Mann, kommt dir ja gar nicht, weil dein Gesicht ist ständig überall zu sehen, so, oder Leute fragen mich, bist du nicht mit dem auf die Schule gegangen oder so? Ja, es ist, das war eine sehr seltsame Perspektive.
Was halten die von unserem Podcast?
Ich glaube, keiner von denen kennt unseren Podcast.
Okay, sehr gut.
Aber tatsächlich hat mich meine Mama gestern was zum Podcast gefragt. Und das hätte ich dir letztens beinahe schon erzählt, aber ich dachte mir, das passt direkt in den Podcast eigentlich viel besser rein. Meine Mama hat gefragt, ob dieser gut aussehende Mann noch in diesem Podcast mitmacht.
Wer macht denn sonst noch außer uns damit?
Tja, Mike. Ich war auch fassungslos, als sie das erste Mal gesagt hat. Es war nicht das erste Mal, dass sie das gesagt hat.
Naja, also, schon mal wieso, also ich sag mal so vor 25, 30 Jahren, ne, wenn deine Mutter ein paar romantische Anwandlungen Jüngeren gegenüber gehabt hätte oder so, ich könnte dein Vater sein.
Es wäre mir eine Ehre, Mike, es wäre mir eine Ehre.
Ach nee, sei froh über deine Genkombination, die du abgefasst hast, alles gut.
Also ich muss sagen, als ich dich da, genau, und das war tatsächlich auch basierend auf diesem einen Bild, als du da in Wacken auf der Bühne standst, ne, bevor die Fahne da quasi runtergelassen wurde, ne, so zum Warmklimpern, da habe ich so ein Bild von dir gemacht und da siehst du so gut drauf aus. Also das ist einfach
in manchen unerklärlichen Momenten bin ich tatsächlich fotogen, ne? Also weiß ich auch nicht, haben auch schon andere Leute festgestellt, aber es hat auch oft so einen Bühneneffekt, ne? Also ganz krass ist das bei Sängerinnen, ne? Also wenn du wirklich manche, gerade Female Fronted Metal, ne? Wenn du da manche Sängerinnen, also das ist jetzt nicht auf Frauen beschränkt, dieser Effekt, aber da fällt es einem besonders auf, weil man da natürlich als Mann ins Schwärmen gerät.
Das ist bei Sängern ist das genauso.
Ja, ja, natürlich, aber da kann ich das nicht so ganz einschätzen. Und wenn da ohne Rampenlicht, ohne Bühne, ohne Glamour da Leute an dir vorbeigehen oder irgendwie sowas, da denkst du dir, Alter, was ist denn das für eine Krähe? Ne? Oder also die also, Nase sieht aber so auf der Bühne nicht so aus oder irgendwie. Und also das, was man da rein aufs Optische reduziert hat, ne, das bröckelt hinter der Bühne komplett auseinander und man merkt erstmal, krass, was da mit Ausstrahlung und Stimme und Talent gemacht werden kann, ne? Auch an der Optik irgendwie. Also den Effekt habe ich schon oft gesehen. Von Leuten, wo wirklich, wo du dir denkst, boah, ey, krass, das soll der oder die jetzt sein irgendwie. Und auf einmal geht ein Scheinwerferlicht an und bing, steht da ein Star. Also sobald da eine Kamera und ein Scheinwerfer an, das ist wirklich krass. Also da geht irgendwie ein Schalter rum und das ist ein ganz anderes Strahlen da. Ne?
Das ist bei dir aber auch, würde ich sagen.
Ach so, okay.
Also so kam mir das aber auch vor. Also es war wirklich so, na, es ist natürlich lächerlich, also das lächerlichst, ich möchte es ins Superlative hier übertragen.
Machen wir doch elativ, sehr lächerlich.
Es war sehr lächerlich. Ich habe ein komisches Gefühl in dem Moment gehabt. Ich habe irgendwie so ein bisschen so einen Stolz gehabt.
Oh.
Dich da so zu sehen, so was natürlich lächerlich ist, weil ich damit nichts zu tun habe und ich der Letzte bin, der da irgendwie was dazu sagen darf, so, ne? Aber ich stand auch da so und habe gedacht, boah, mein Mike, der ist das schon.
So ging es mir, als ich dich in Tagesthemen gesehen habe, wo man denkt, ey,
du hast es gesehen, ja?
Geiler Typ. geiler Typ, ist doch cool. Aber du, das wird jetzt zu Weihnachten ganz schön so Beweihräucherung jetzt hier, ne?
Ey, das ist wie hier Helene Fischer und Shirin David bei Wetten, dass auf der Couch. Wie sie sich gegenseitig
Ich habe die Wetten, dass Sendung nicht gesehen. Also habe ich da was verpasst oder?
Ja.
Okay.
Ja, würde ich schon sagen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur die relevanten Ausschnitte analysiert. War ja nun der letzte große Auftritt von Thomas Gottschalk. Mhm. Und er hat bewiesen, warum das gut ist, dass das so ist.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe trotzdem Respekt davor, dass ihm das bewusst ist, dass das nicht mehr seine Zeit und seine, wie soll ich sagen, seine Medienentwicklung ist.
Ich finde es aber schade, dass er eben halt nicht die Größe eines Frank Elstner beispielsweise, das ohne die Klage an die neue Welt zu ertragen. Hm. Also er ist halt damit abgetreten zu insinuieren, naja, ist halt jetzt irgendwie auch Auswirkung der Cancel Culture. So.
Ja gut, also Frank Elstner ist ja nicht Modell Platzhirsch wie Thomas Gottschalk. Ne? Frank Elstner ist ja eher so eine graue Eminenz, so ein Fließband-Unterhaltungsarbeiter und eher so ein, naja, so ein Genius im Hintergrund, warum der überhaupt mal vor die Kamera getreten war damals.
Ach, der war auch vor der Kamera gut.
Du, ich sag nicht, dass der schlecht war, aber ist heute natürlich komplett aus der Zeit gefallen. Der wird ja heute eher in einer Unterhaltungsshow wie ein Politmoderator wirken. Ne? Also von seiner Art her. Und ist der auch in dieser Glasaugen-Doku dabei, in der du dabei bist?
Es wäre ja nur vernünftig, ja. Aber ich weiß nicht, von welcher Glasbläserfamilie er seine Glasaugen bezieht.
Ah, okay. Krass.
Da gibt's kein jährliches Treffen der deutschen Glasaugenträgervereinigung.
Nee, aber krass. Also Frank Elstner ist schon, also wenn man sich mal mit der Vita von dem befasst, was der für Formate entwickelt hat und so und medial, also der hat schon Geschichte geschrieben. Ne? Also das ist schon.
Na, unter ihm war Wetten, dass die erfolgreichste Show Europas.
Na, das glaube ich gern. Ja. Und ist auch ein deutsches Original, ne? Also das ist nicht irgendwie aus Amiland abgekupfert oder so, wie die meisten Shows oder aus irgendeiner, sondern wirklich eine originäre Entwicklung. Und hat natürlich auch meinen Samstagabend als DDR-Kind geprägt im Sendegebiet des Öffentlich-Rechtlichen in der DDR. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also habe ich auch immer ganz gute Erinnerung irgendwie da dran. Aber ich habe irgendwie dadurch, dass ich keinen Fernseher mehr habe, habe ich das ein bisschen verbasselt.
Ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es war. Ich und das ist es ja, ne? Die Zeit ist vorbei, wo der Samstag danach ausgerichtet wird, welche Show im Fernsehen läuft und sich die Familie dann vor dem Empfangsgerät dann versammelt, um das dann irgendwie zu zelebrieren.
Ja, ich habe auch nur die mediale Auswertung so hinterher mitgekriegt. Irgendwie wurde dann Thomas Gottschalk noch gefragt, was denn seine Lieblingsoper ist oder so.
Ja.
Und das Wort.
Was war es? Zauberflöte. Und dann war es Hochzeit des Figaro.
Ja, hätte ich Thomas Gottschalk ein bisschen mehr zugetraut, weil Zauberflöte ist ein Singspiel und keine Oper. So viel Ahnung hat er, dass er das, aber das wollte er, glaube ich, dem Rest auf der Couch die Unterscheidung nicht irgendwie zumuten. Er ist ja ein ausgewiesener Klassikexperte, Thomas Gottschalk, ne? Also es gibt in Musikjournalismus da, hat er schon richtig Ahnung.
Hat dann auch ein Stück vorgetragen, tatsächlich.
Ah ja, okay. Nee, also der ist wirklich ohne Scheiß, mit dem kannst du stundenlang über klassische Musik, da ist der ein Freak. Also, krass, also ich habe das nur mal natürlich nur so aus zweiter Hand.
Naja, er teilt sich auch eine Garderobe mit André Rieu, also.
Apropos André Rieu, der in Blondiert sieht ja fast aus wie Gerd Wilders, oder?
Was für ein Übergang.
Ja, es sind doch beides Niederländer oder Holländer sogar. Deswegen, also das auf jeden Fall einer der Aufreger der Woche, oder? Was so wahlmäßig gerade abgeht in der Welt, ist schon lustig. Also
vor allen Dingen sind es immer Leute mit verrückten Frisuren. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil in Argentinien ist das ja auch so.
Alter, aber der Typ, der macht mir echt Angst. Ohne Scheiß. Und also die Bekannten, die ich in Argentinien habe, also die haben wirklich keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ne? Das ist ein krass kranker Typ. Also anders kann man das nicht sagen. Anarchokapitalismus.
So
ja, also
verhext.
Er ist einfach nur ein Libertärer, ne? Aber so ein Libertärer, der Abtreibung verbieten will, ne? Also
ja, das passt auch
ja,
alles nicht irgendwie.
Ja, es ist völliger Humbug, aber wenn man so die ersten Sprüche da so mitbekommt, so Dollar einführen und was weiß ich. Also
da wollte ich schon fragen, haben die USA da irgendwie mal wieder die Hände im Spiel?
Nee, also
weil die ihre eigene Zentralbank auch abschaffen dadurch.
Ich glaube, die Dollarparität in Argentinien, die gab's ja mal, ne? Die wurde dann ja auch immer mal wieder an- und abgeschafft dort irgendwie. Also, dass der Peso an Dollar gekoppelt war. Aber das ist ja jetzt dann noch die Steigerungsstufe davon. Also, es ist schon, muss ich lügen, bestimmt 3-4 Jahre her, dass ich das letzte Mal in Argentinien war. Aber da hat man schon gemerkt, also in dem Vergleich, im Vergleich zu den Konzertreisen davor ja immer dahin. Du musstest bei der Einreise das komplette Equipment deklarieren und checken lassen und eintragen in irgendwelche Listen oder so, weil die halt panische Angst davor haben, dass irgendwie Leute Waren einführen, die dort verkaufen und die dann nicht wieder mit rausbringen, ne? Weil eben natürlich durch diese riesen Inflation und die Preissteigerung im Inland die Waren dann nicht mehr so richtig verkauft werden können, ne? Oder gar nicht erst eingeführt werden können oder da rein importiert werden können. Also, boah, also es sieht gerade echt scheiße aus da, ne?
Also du kennst dich deutlich besser aus mit Argentinien, denke ich mal. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was da jetzt vorgefallen ist, dass sich die wirtschaftliche Situation dergestalt entwickelt hat.
Also Argentinien ist schon seit Jahrzehnten am Arsch, rein wirtschaftlich, ne? Also das fing ja damals an mit den Stellschrauben drehen, da Dollarparität abschaffen oder nicht, ne? Und dann, was weiß ich, mit die Peronisten haben da auch nicht nur Gutes getan für Argentinien und ringsrum Chile und Brasilien. Selbst wenn die ihre Boomzeit hatten, hatte Argentinien da immer eine relativ schwere Zeit, ne? Die auch wirklich binnenpolitisch verursacht war. Das dauert mittlerweile Jahrzehnte schon, diese wirtschaftliche Agonie dort. Und kenne viele Leute, die da so komplett am Fluchen sind, ne? Und trotzdem ist es so ein südamerikanisches Ding irgendwie. Also die Leute machen sich da trotzdem geiles Leben, ne? Also ich war da noch nie und hatte da nicht irgendwie einen Spaß, ne? Also man darf sich das da nicht wie ein Schwellenland vorstellen oder so, wo da nur Dreck auf der Straße ist oder irgendwas. Also es gibt auch da elegante und wohlhabende Gebiete natürlich und Menschen, und die profitieren natürlich von so einem libertären Gequatsche, wie der Milei das jetzt macht, ne? Also wenn dann wirklich alle Zügel losgelassen werden sollen und der Staat sich in gar nichts mehr einmischt oder so, das ist ja dann das Recht des Stärkeren, ne? Um was anderes geht's ja dann da gar nicht mehr. Und auch natürlich im großlandwirtschaftlich geprägten Teil von Argentinien, diese weite Teile von Argentinien sind, denen ist das relativ egal, ob da nun eine Militärjunta oder ein Linker oder ein libertärer Präsident an der Macht ist. Dort geht's Leben sowieso so weiter, wie es weitergeht, ne? Ändert an der Rinderzucht nicht viel.
Macht sich ja keiner die Mühe, in die Pampa rauszufahren.
Ja, das ist ja dann wirklich die Pampa, ne?
Was? Das war der Gag, weil
ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Da fliegt man immer wir drüber, wenn man nach Chile fliegt von Buenos Aires.
Wir hatten uns da im Stream so ein bisschen damit beschäftigt. Hm. Und da gab es tatsächlich so Leute, die gefragt haben, wie? Die Pampa existiert wirklich? Das ist kein Fantasiewort.
Ja, wusste, also bei mir fing ich glaube, das war auch erstaunt das erste Mal, als ich gehört habe, ach, die Pampa gibt's wirklich, ja. Das ist in der Tat so. Aber trotzdem wunderschönes Land Argentinien. Wundervolle Menschen. Tolle Fußballer natürlich, ne? Ein vierter Fußballweltmeister, darf man nicht vergessen. Hat das Land noch mal ein paar Monate, glaube ich, vor Generalstreiks eine Ausschreitung bewahrt.
Ja, Brot und Spiele,
ja,
ne?
Ja, ja, tatsächlich.
Tja, deswegen ist es in Deutschland gerade alles scheiße.
Weil der Fußball scheiße ist.
Absolut.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Also seitdem die deutsche Nationalmannschaft auf RTL übertragen wird, läuft das so richtig kacke irgendwie. Also sollten wir.
War kein guter Deal scheinbar.
Nee, scheinbar irgendwie nicht. Aber
die haben nur für Niederlagen bezahlt, die haben nicht für die Siege bezahlt.
Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht wird das ja, ist das so Teil von einem ganz großen Skandalplan. Aber also der Niedergang des deutschen Fußballs, das macht mir wirklich zu schaffen.
Entschuldigung, Mike, ich möchte ja da nicht zu nahe treten. Ich finde das nur, diese Tragik, mit der Leute Fußballentwicklung betrachten, die geht mir so, die fühle ich so wenig. Das ist, ich musste kurz, Entschuldigung. Ich habe mich schon wieder gefangen. Ich habe mich schon wieder.
Ich kann das total nachvollziehen, aber es ist schon bemerkenswert, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da meine Woche im Eimer ist, wenn die irgendwie scheiße gespielt haben, aber es macht schon keinen Spaß, wenn dann so bei irgendwelchen, bei der WM oder bei der EM irgendwie, wenn dann aus dem Ausland von irgendwelchen Kumpels die Schmäh-Nachrichten eingehen. Ne? Also da hat man sich mit dem Weltmeistertitel hat man sich da schon besser bewegt im sozialen Smalltalk, wenn man irgendwo ist. Und da ist Fußball eigentlich immer ein Anknüpfungspunkt in der Musikwelt. Also, weil irgendjemand in der Band ist immer ein Fußballfreak. Oder im Business oder so.
Aber die Position ist doch viel besser zu sagen, boah, ja, bei uns alles scheiße, als zu sagen, naja, wir sind schon wieder Weltmeister, ne? Was wollt ihr eigentlich?
Ja, aber das...
Da kommt mal so ein bisschen die Underdog-Karte spielen. Das ist doch viel sympathischer.
Ja, aber Deutschland kommt nicht mehr an die Underdog-Position, ne? Also mit so vielen Sternen auf der Brust bist du als Deutscher, bist du kein Underdog. Island ist ein Underdog oder Costa Rica oder so Mannschaften, die auch für Furore sorgen. Aber nicht Deutschland oder genauso wenig Niederlande oder Spanien oder Italien. Das sind immer Favoriten, genauso Argentinien und Brasilien, egal wie scheiße sie gerade sind. Das ist so. Du als völliger Laie, wusstest du, dass Uruguay schon zweimal Fußballweltmeister war? Nee, gell, erwartet man nicht, war aber auch in 30er Jahren, glaube ich.
Ja, wie kommen wir jetzt wieder raus?
Ich habe keine Ahnung.
Aus dem Thema?
Du hast doch gesagt, du hast so einen schönen bunten Strauß von Befindlichkeiten und Entwicklung diese Woche.
Mike,
ja.
Du interessierst dich ja für Marine-Militärtechnik.
Ja.
So, ich habe jetzt ein Sondergebiet für mich entdeckt.
Willst du eine Fregatte kaufen oder was?
Nein, Quatsch, aber guter Punkt. Ich habe letzte Woche tatsächlich überlegt, ob ich mir einen Wasserturm kaufe.
Ein von der Eisenbahn oder was?
Einen historischen Wasserturm.
In Halle?
Nee, das ist das Problem. Der steht zwischen Bautzen und Görlitz. Ah, ist ein schöner Wasserturm. Und der ist mehr oder minder geschenkt.
Also ich kenne einen Wasserturm in Saalfeld, da werden immer krasse Partys drin gefeiert. Also das ist schon ein ganz cooles Objekt, aber da kannst du dein Geld auch in den Kamin schmeißen.
Das ist der Punkt, ja. Also man unterschätzt das, weil die Dinge sind ja auch denkmalgeschützt. Das heißt, du hast da sowieso wenig Handhabe, ne? Und wenn du das jetzt quasi zu so einer weiß ich nicht, im besten Fall so Richtung Airbnb-Wohnung oder so ausbaust.
Also zwischen Bautzen und Görlitz.
Zwischen Bautzen und Görlitz. Das ist halt dumm. Ich weiß, dass das dumm ist, aber das wäre so, das wär so ein kleiner Traum. Weißt du, Burg wird ja sowieso nichts, aber so ein Wasserturm, das ist ja fast wie so ein Burgturm. So ein bisschen.
Na, natürlich, klar. Es hat was, was Festungsmäßiges.
Ja, es ist schon schön. Aber ich hab mir das wieder aus dem Kopf geschlagen. Wer möchte, kann da gerne zuschlagen. Ach nee, es wird nichts, weil der Podcast kommt erst nach der Versteigerung raus. Na gut.
Was ist denn das Zielgebot oder Startgebot? Das
Startgebot sind 5.000 Euro.
5.000 Euro. Und erwartet, steht da, was erwartet wird? Nee.
Also ich glaube nicht, dass überhaupt jemand erwartet, dass das Ding weggeht. Das steht ja schon seit Jahren zum Verkauf. Also
Backstein oder was?
Backstein, ja.
Oh, schön.
Aber innerlich halt komplett, also musst du halt alles machen. Ja, da steckst du bestimmt eine Viertel bis halbe Million rein, dass das Ding irgendwas ist. So, deswegen.
Das kann gut sein, ja.
Dumme Idee, vor allen Dingen bei der Lage. So, nee, das ist was mich beschäftigt hat, tatsächlich, ja. Aber auch was anderes. Ich habe jetzt eine Faszination für völlig unwahrscheinliches Kriegsgerät entwickelt.
Unwahrscheinliches Kriegsgerät, was heißt denn das?
Na, also ich habe mich letztens mit einem Thema auseinandergesetzt für ein Video und bin durch Zufall, ich weiß nicht direkt, wie das jetzt passiert ist, auf ein Kriegsgerät gestoßen, das im Zweiten Weltkrieg Verwendung gefunden hat und über das man irgendwie nie spricht.
Mhm,
Mike, was ist das unwahrscheinlichste Kriegsgerät, das dir gerade einfällt, das im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde?
Was tatsächlich verwendet wurde oder was erprobt wurde?
Nee, was verwendet wurde, was auch tatsächlich Menschen getötet hat und Zerstörung angerichtet hat und so weiter und so fort. Also richtig offizielles Kriegsmittel.
Es gab welche, die haben tatsächlich Schallkanonen erprobt.
Haben die funktioniert?
Ja, hat, weiß nicht, ob es jemanden getötet hat, aber das wurde schon auch erprobt. Ich fand immer den Goliath ganz witzig. Also so ein, aus Spaß haben die den Goliath genannt, weil es das kleinste Kettenfahrzeug war, was es in der Wehrmacht gab. Das war wirklich nur so ein, ja, wie so eine Europalette, so groß, so ein kleiner Panzer, auf dem Sprengladungen ferngesteuert mit einer Schnur irgendwo hingefahren wurden und dann in die Luft gejagt wurden. Also das Ding, das sah dann, weiß ich nicht, sah immer so aus, als ob Wally da angefahren kommt und dich umarmen will. So.
Ja, lieber nicht. Ja, blöd.
Nee, lieber nicht. Nee, komm, klär mich auf, worum geht's? Habe ich vielleicht schon gehört.
Es geht um Ballonbomben.
Ballonbomben. Also Sperrballons kenne ich, aber Ballonbomben habe ich verkauft.
Ballonbomben, ich habe auch noch nie davon gehört tatsächlich, also also man denkt auch nicht, dass das irgendjemand im Zweiten Weltkrieg einsetzen würde, aber ich erzähle es kurz. Also Ballonbomben sind am bekanntesten eingesetzt worden von den Japanern. Die haben 10.000 große Gasballons mit Brandbomben Richtung USA geschickt. Also führerlos, ne? Einfach so, ja, hier Jetstream und go. So, 10.000 Stück davon sind in den USA 300 gefunden worden. Also die Effizienz ist dahingehend schon mal sehr schlecht. Und tatsächlich sind 6 Menschen von diesen Ballonbomben getötet worden. Und zwar, weil die zu neugierig waren und gucken wollten, was das ist. So, da war einer runtergegangen bei denen in der Heimat und die haben da halt rumgefummelt und da ist dann einer dieser Sprengsätze hochgegangen. Und Japan dachte, dass sie damit sozusagen die Heimatfront der USA verwüsten könnten, indem sie mit den Brandbomben so Äcker abfackeln könnten oder irgendwelche Stadtbrände oder so verursachen, was man natürlich nicht berechnen kann und von dem, wovon man halt nicht weiß, ob das tatsächlich ja sinnhaft dann umgesetzt werden kann. Es wurden auch nur 10.000 verwendet, weil, naja, nach der ersten großen Aussendung sind dann halt die Heliumfabriken dann gesprengt worden von amerikanischen Bombern. So, also das war dann recht vorbei. Aber es gab tatsächlich auch im Kampf gegen Deutschland Ballonbomben, die eingesetzt wurden, und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, die Royal Air Force war da verantwortlich für. Die haben 100.000 Ballonbomben Richtung Deutschland geschickt. Und zwar gab es da 2 Modelle. Einmal eben mit Brandbomben und das andere waren einfache Ballons mit Metallschnüren. Die sollten Kurzschlüsse verursachen in Stromleitungen. Und das war vermutlich gar nicht so uneffizient, beispielsweise.
Das habe ich schon mal gehört. Ja?
Ja. Ja? Ja. Weil bei Leipzig.
Kommt mir bekannt vor.
Bei Leipzig muss da wohl mal eine komplette Fabrik deswegen abgebrannt sein, wegen so einem von so einem Ballon verursachten Kurzschluss.
Okay, krass.
Ja, also die haben das durchgezogen, als sie gehört haben, dass die Deutschen die Ballons abschießen mussten und das wohl deutlich ineffizienter war, als die Ballons wegzuschicken. Und deswegen dachten sie sich, gute Idee, machen wir weiter.
Ja gut, das kann ja zur Sättigung der Luftabwehr führen, ne? Was anderes wird ja heute in der Ukraine auch nicht gemacht mit den Drohnen, die da geschickt werden.
Weil du es auch gerade erwähnst, die Hamas hat das wohl 2020 auch gemacht und zwar mit Ballons aus Kondomen.
Aha, ja gut.
Ja. Hm. Ja. Also die haben auch Ballonbomben wohl eingesetzt.
Krasse Nummer.
Kleiner Exkurs in die Welt der Ballonkriegsführung.
Interessant. Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe gerade wieder recherchiert für einen neuen Eisberg. Und da geht es um den verrückten, also der Originalname ist Matt Gasser of Mattoon. Also der verrückte Vergaser von Mattoon im Endeffekt. Und da geht es, um einen Menschen, der angeblich ständig Leuten zu Hause Gas zugeführt hat und nicht gefunden werden konnte. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, ist eine interessante Geschichte über psychologische Kriegsführung. Ja, und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil 2 Monate nach diesem Zustand da wurde die USA tatsächlich an der Heimatfront angegriffen, in Anführungszeichen. Das hatte zufälligerweise auch was mit Gas zu tun.
Also richtig chemische Angst vor chemischer Kriegsführung.
Ja. Genau.
Ja, das ist ja auch so ein fragwürdiger Ruhm, ne, dass ganz viele von diesen Chemiewaffenentwicklungen auch aus Deutschland kamen. Also alle exotischen Namen, die du da irgendwie kennst, was weiß ich, Soman, Tabun, glaub Sarin auch und so weiter, ist ja alles von Deutschen entwickelt worden. Keine glorreiche Wissenschaftsgeschichte irgendwie, aber trotzdem hoch interessant. Also wirklich hochinteressant, gerade im Ersten Weltkrieg, wenn man sich damit befasst.
Ich glaube, da hast du auch mehr Ballons benutzt, noch zum Überblick verschaffen übers Feld, ne?
Ach, die haben da teilweise Taubenkameras umgebunden, ne? So Minikameras haben die da überfliegen lassen, Ballons natürlich auch, aber die sind
Taubenkameras?
Ja, gibt's. Krass. Also im Militärmuseum in Dresden zum Beispiel.
Ach, dann habe ich das auch gesehen.
Ja. Und auch an der Außenstelle vom Militärmuseum Dresden, im Militärhistorischen Museum auf der Festung Königstein, dort auch. Da gibt es das als Ausstellungsstück, so eine Taubenkamera. Ja, und da gibt es sogar, glaube ich, 1-2 Tauben, die ausgezeichnet wurden für ihre Verdienste und so weiter. Und also das war natürlich auch zur Nachrichtenübermittlung waren die wahnsinnig wichtig. Gerade für Spione auch, ne? Da wurden Tauben teilweise zusammengebunden mit Fallschirmen und in gepolsterten Kästchen abgeworfen für Spione. Damit die Spione dann der Brieftaube ihre Nachricht anbinden konnten und die wieder zurückfliegen lassen konnten. Zum Beispiel.
Also was Tauben und Ehrung angeht, da gibt's ja auch hier diese ganz berühmte Taube Cherami. Die hat im Ersten Weltkrieg hat die eine Rolle gespielt. Es war, um genau zu sein, ein Täuberich.
Heißt das Täuberich?
Ein Täuberich, ja. Ich lese es ganz kurz vor, was da passiert ist, weil es auch eine sehr interessante Geschichte. Cherami wurde von der US-amerikanischen Armee in der Nähe der französischen Stadt Verdun eingesetzt. Er transportierte insgesamt 12 wichtige Nachrichten. In seiner letzten Mission wurde der Brieftäuberich, ist ein offizielles Wort, durch deutschen Dauerbeschuss beim Aufsteigen an der Brust schwer verletzt, schaffte es aber dennoch weiterzufliegen. Als die Taube nach nur 20 Minuten bei 40 Kilometer entfernten Hauptquartier der 77. Infanteriedivision ankam, war sie blutüberströmt und auf einem Auge blind. Zudem war ihr rechtes Bein nur noch durch eine Sehne mit dem Körper verbunden. Die mitgegebene Nachricht hatte Cherami trotzdem erfolgreich abgeliefert. Diese Nachricht stammte vom Major Charles Whittlesley, dessen 9 Kompanien, ja, The Lost Battalion, von den deutschen Truppen eingeschlossen waren und zeitweilig von der eigenen Artillerie beschossen wurden.
Ja, Friendly Fire, ewige Geschichte.
So, und dank der Nachricht von Cherami konnten 194 Soldaten gerettet werden.
Ja, Vögel sind hart im Nehmen, ne? Trotzdem kann ich da so als weiß ich nicht. Bin ich als Veganer trotzdem lieber für Mobilfunk heutzutage. Aber wirklich krass. Also ich weiß nur so, Tierarzt hat das immer erzählt, also Vögel sind hart im Nehmen. Also gerade auch was gebrochene Beine und sowas angeht und irgendwie wächst das immer alles nochmal bei denen.
Also offensichtlich, ne? Also das ist natürlich auch eine Geschichte, die oft von Metal-Bands verarbeitet worden ist, ne, muss man auch sagen.
Ah ja, nicht nur von Sabaton.
Na, also auf jeden Fall von Sabaton, aber jetzt muss ich gerade mal gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle, ob es von Kanonenfieber oder von 1914 umgesetzt wurde. Na egal, so. Black Metal ist cool, Black Metal ist gut für euch, Kinder.
Ja, hat jemand schon einen Song über Wojtek, den Soldatenbären, geschrieben?
Ja.
Das ist auch cool. Da habe ich auch mal was drüber gelesen.
Ja,
auch hoch dekoriert.
Tatsächlich. Wollte ich auch schon ein Video drüber machen. Ich habe ein Skript dazu parat liegen.
Ah, okay. Mehrere Pferde gibt es da auch. Auch zu erwähnen, inklusive von Alexander dem Großen, das Pferd. Da hat er eine ganze Stadt danach benannt.
Ich wollte ja eine Geschichtsanimationsserie rausbringen. Mhm. Daraus ist aber nichts geworden.
Na, das machen wir als Sabaton jetzt.
Noch nicht. Die machen eine Geschichtsanimationsserie.
Ich weiß nicht, ob eine Animationsserie, aber das ist ja schon Wikipedia Light Geschichtsunterricht, was die machen.
Naja, lang nichts mehr von Sabaton gehört. Gibt's die noch, ja?
Ja, haben so Projekte mit irgendwelchen Museen und drehen da und zeigen da Filme, irgendwie sowas. Bin ja auch nicht so ganz dahinter gestiegen, aber sind da sehr aktiv. Ich glaube, um Leute für Geschichte zu interessieren, sind diese schwülstigen Heldengeschichten ganz interessant, glaube ich.
Hat immer gut funktioniert tatsächlich. Ich gehe gleich zu Napoleon.
Den Film? Oh, bin ich neidisch. Muss ich mir unbedingt angucken. Bin ich total gespannt. Und mir ist nie aufgefallen, wie ähnlich Joaquin Phoenix Napoleon sieht. Also manche Napoleon-Gemälde.
Naja, sein Gesicht ist länger. Weil also Napoleons Gesicht ist eher ein bisschen kompakter, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, es gibt ein paar Gemälde. Da denkt man schon, boah, krass. Aber so ist es ja aus manchen Blickwinkeln mit Johnny Cash auch gewesen. Ne? Das ist ja auch eine Stärke von Joaquin Phoenix, dass er ein sehr, sehr guter Schauspieler ist, ne? Und sicherlich auch eine gute Maske hat auf jeden Fall.
Ich habe die Walk the Line gesehen tatsächlich, muss ich sagen.
Super Film. Mit viel guter Musik und einer guten Story auch. Also kann ich dir nur empfehlen. Im Herzoglichen Museum in Gotha kannst du auch einen originalen Napoleon-Hut anschauen. Den hat der damalige Landesherr, hat den Kammerdiener Napoleons bestochen, ihm einen originalen Hut zu besorgen, weil er so großer Napoleon-Fan war. Ja. War ja auch mehrmals in Weimar,
tja,
der Herr.
Waren das nicht die ihm dann in den Rücken gefallen sind?
Was, Sachsen-Weimar?
Nee, das waren andere Sachsen, ne?
Also in Waterloo ist ihm ja quasi jeder in den Rücken gefallen.
Nee, nicht in Waterloo, aber
Jena-Auerstedt.
War das in Jena?
Doppelschlacht von Jena-Auerstedt. 1806, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist schon immer noch krass. Also wenn man da auch mal die Schlachtfelder lang geht und sich da vergegenwärtigt, ich meine, da sind über 30.000 Menschen gestorben, glaube ich. Das ist schon auch ein krasses Gefühl. Selbst wenn es so lange her ist. Nee,
das war doch bei der Völkerschlacht,
oder? Bei der Völkerschlacht in Leipzig.
Ja, aber da sind doch die Sachsen Napoleon dann in den Rücken gefallen, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Wann war das?
Das war 1813, oder?
1813. Du meinst jetzt direkt die Völkerschlacht bei Leipzig?
Ja.
Die war 1813, ja. Aber ich meine 1806, da waren die Sachsen, die waren ja noch auf preußischer Seite.
Also beim ersten Mal, meinst du, muss das dann gewesen sein?
Na genau, 1806 da bei Jena-Auerstedt, das ist ja nicht weit von uns entfernt, gehe ich öfter mal spazieren dort. Da hat es auch richtig gescherbelt, da war auf jeden Fall Sachsen und Preußen zusammen am Start und haben richtig, richtig die Mappe voll gekriegt.
Mhm.
Also richtig, da hat sogar der Oberbefehlshaber einen Kopfschuss kassiert. Gibt es heute noch an der Stelle, wo es den erwischt hat, steht heute noch ein Denkmal, ich glaube von... Was der Herzog von Braunschweig und Wolfenbüttel, war auf jeden Fall ein alternder Feldherr, der da nochmal was beweisen wollte und hat dann richtig eine abbekommen. Naja.
Auf jeden Fall stelle ich gerade fest, wie wenig ich mich da noch dran erinnern kann an die ganzen Geschichten, weil das ist natürlich was, womit man als junger Mensch natürlich hier in der Gegend geimpft wird. mit Napoleon und was ja alles so in den Schlachten passiert ist, weil es ja nun wirklich irgendwie ja wirklich ein zentrales Schlachtgebiet hier war. Hm. Ja. Also merke ich gerade, mir fehlen da deutlich Informationen. Ich muss mich wohl doch mal mit Napoleon wieder auseinandersetzen. Ich war natürlich auch schon das eine
oder andere. Musste ja heute Abend tun.
Ja, aber ob das jetzt historisch so akkurat ist. Ich hatte nur gesehen, dass Ridley Scott meinte, als er darauf angesprochen wurde, dass die Akkuratesse jetzt nicht die höchste sei und sich die Franzosen darüber aufregen, meint er dann so, ja, aber die Franzosen mögen sie ja noch nicht mal selber.
Ja, den Spruch habe ich auch gelesen. Das ist super. Ach, da ist in dem Zusammenhang gefallen. Ja, okay.
Und dass es ihm egal ist.
Naja, gut, das glaube ich. Das muss dir auch egal sein. Also, wird da in Frankreich überhaupt gezeigt, der Film?
Naja, also ich glaube, Napoleon wird da schon ziemlich gut wegkommen in der Geschichte, oder?
Ich weiß es nicht, aber es ist eine Persönlichkeit der Weltgeschichte, wie es also selten welche gab. Ne? Ist ja wirklich ein Genie. Ich habe schon, also geschichtlich gesehen, große Bewunderung für diese Figur, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe auch große Bewunderung für Ridley Scott, by the way.
Mhm. Warum?
Na, weil, also ich meine, eine Handvoll der besten Filme, die meines Erachtens jemals existiert haben, gehen auf seine Kappe.
Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Was hat denn da
Ridley alles Scott, der Gladiator beispielsweise?
Oh, fett.
Naja, also echt? Alles, was halt so historisch ist, also vieles von den historischen.
Heute ist Russell Crowe so fett wie der Film.
Ja, Mann. Ja, tatsächlich.
Aber egal.
Nee, also,
kein Body-Shaming
also,
hier.
Also, wo wir jetzt bei sowas sind, gleich danach kam ja auch Black Hawk Down. Also mal aus einem ganz anderen Bereich, aber auch krasser Film.
Krasser
so, auch,
Film.
Auch ja. von Ridley Scott.
Ja. Ach, okay. Ja. Also, siehst du, ich bin immer gar nicht so unter diesen Regie- und Drehbuch, Liebhabern, mir ist immer gar nicht bewusst, wer, zum Beispiel ist Luc Besson von mir ein Lieblingsregisseur und ich wusste es gar nicht, ne, aber irgendwie so aus Zufall mag ich total viele Filme von dem, das hat mir dann nur mal jemand gesteckt irgendwie. Ja. Das ist manchmal so.
Ne? Also es ging mir jetzt letztens erst wieder so mit der Filmschmiede A24.
Mhm.
Die haben keinen schlechten Film, das ist alles fantastisch.
Hm. Was ist das eine Produktionsfirma oder
ja,
was?
Ja, richtig, genau. Okay. Also der letzte Hit war The Whale mit Brendan Fraser. Also er ist wieder zurückgekommen quasi für diese Rolle und hat da tatsächlich einen Oscar kassiert dafür. Hm. Also das war ganz, ganz, ganz beeindruckend und eindringlich. Oder auch Everything Everywhere All at Once ist auch von A24.
Mhm.
Das ist auch einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Habe ich nicht gesehen.
Unglaublich, wirklich. Aber ich mag auch so Sachen mit Multiversen und Zeitreisen und so. Das ist, da bin ich auch ein bisschen empfänglich für.
Ach so.
Ja. Ah, ja. Okay, wir verlieren uns so ein bisschen. Aber wenn was von Ridley Scott kommt, ist für mich immer so der Moment, da muss ich rein. Egal was.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte Napoleon natürlich aus historischem Interesse und er war ja nicht auch ganz unbedeutend für unseren Landstrich hier.
Das ist richtig.
Muss man ehrlich sagen. Aber krasse Nummer, hast du in Polen mitbekommen?
Nee.
Staatspräsident Duda, der will jetzt nicht den Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragen, sondern weiterhin die Peace-Partei. Irgendwie wird einfach der Wahlsieger nicht mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl sie da eigentlich gar keine Chance dazu haben. Und fragt sich natürlich jetzt jeder, warum. Die haben ja keine reelle Chance, das hinzubekommen.
Aber ich glaube,
wozu spielen die da jetzt so auf Zeit?
Nee, also ich dachte, die Peace-Partei muss zuerst formell den Auftrag bekommen und dann, wenn das nicht funktioniert, kommen dann halt die anderen zum Zug. So hatte ich das verstanden.
So habe ich das nicht mitbekommen. Der Staatspräsident kann doch den, der die realistische Chance hat, beauftragen. Oder bist du, also ich bin jetzt etwas lückenhaft im polnischen Verfassungs- und Wahlrecht.
Ich weiß nur, dass ich das, als die Wahlnacht war, hatte ich dazu ein paar Artikel gelesen und da ist das so schon formuliert worden, dass das so ablaufen wird.
Ah, okay. Interessant.
Na, weil es kann ja immer noch alles passieren. Also man muss ja realistisch sein. Es kann ja immer noch was anderes passieren.
Ach
die
so,
Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gering, aber
andere Allianzen bilden und so weiter.
Muss man ja.
Ich hatte das nur so ein bisschen Stirnrunzeln zurückgelassen, weil das so zu dieser Woche der
Verrücktheit.
Der Stirnrunzelmomente im Zusammenhang mit Wahlentscheidungen gepasst hat.
Mal was anderes Eigenartiges. Ja. Wieso gab es denn eigentlich beim letzten Podcast keinen Ticketverkaufslink in den Shownotes?
Ich weiß, du hast doch vollmundig versprochen.
Ja, ist schlimm, oder? Das wird den dann
nicht. Ich weiß darüber gar nicht.
Ist er denn diesmal in den Shownotes?
Von mir aus kannst du den da reintun. Ja, wir haben ja auch gar keine Wahl.
Also machen wir das jetzt, ja?
Also wenn jemand dabei sein möchte, müssen wir den Leuten ja auch langsam mal die Möglichkeit
geben. Aber wir haben tatsächlich schlechte Neuigkeiten, Leute. Wir haben nur 25 Plätze.
First come, first serve.
Wir müssen leider für ein paar Leute noch andere Plätze bereithalten. Es geht leider nicht anders. Deswegen sind es tatsächlich nur 25 Plätze. Die Tickets kosten nur 200 Euro.
Alter, auf. Nein. Jetzt haben spätestens alle abgeschaltet.
Nein. Nee,
scheiß drauf. Also wirklich nur 25 Tickets, aber natürlich.
Ja, wir ziehen das auch durch, wenn keiner kommt. Ja, also das.
Das ist völlig klar. Also es geht da auch nicht um Geldmacherei. Ist ein kleiner, ganz, ganz kleiner, gemütlicher Laden, in dem wir unseren Testballon mal fliegen lassen können. Und ich freue mich da richtig drauf, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wird bestimmt echt cool.
Ja.
Na, also, so.
An mir soll es nicht liegen.
Tja, ich würde ja sagen, an mir auch nicht, aber ich kann es jetzt nicht garantieren, weil es ist ja nun der erste Testballon, den wir da mit Brand setzen, starten und in den Wind hängen. Und dann gucken, wo er hängen bleibt oder ob er überhaupt an der Küste ankommt.
Bombenballon.
Bombenballon. Ja. Mike,
auf jeden Fall.
Ja. Hast du noch eine Bombe, die du heute zünden kannst? Eine Bombe der spannenden Unterhaltung.
Schneit's eigentlich bei euch in Halle? Wollte ich jetzt gerade noch fragen, weil wir müssen jetzt nur mal so zum Rechenschaft ablegen. Wir telefonieren oder reden jetzt nicht früh morgens miteinander. Ne? Wir sind jetzt tatsächlich abends.
Ja.
Weil ich an unserem Morgentermin zu tun habe. Und hier bereitet sich gerade ein richtiges Schneechaos vor.
Ich bin also vorgestern eingeschneit worden auf der Straße direkt. Da kam ein richtiger Schneesturm. Und es war ungünstigerweise noch in der Situation, dass ich Sommerreifen hatte. Das hat mich dann kurzfristig zum Warten gezwungen, bis es wieder weggetaut war. Ja, also das ist wirklich, damit kannst du echt nicht spaßen. Ne? Also das hat sich zeitlich bei mir leider nicht anders einrichten lassen. Und ich dachte, ich komme so hin, aber dann...
Na du als Hecktriebler, ne? Du wirst eh immer ein Auge haben.
Ey, ohne Witz. Da ist halt vorbei. Da ist komplett vorbei. Da kannst du dich nur hinstellen.
Tja, deshalb immer nur BMW X-Drive. Was soll ich sagen? Mit dem Allrad-Volvo bist du da auf jeden Fall an der Spitze der Evolutions...
Das stimmt.
...Entwicklung. Unterwegs freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, mit dem Volvo ein bisschen durch den Schnee zu düsen, also ohne das zu sportlich zu nehmen, aber man kommt sich da schon etwas erhaben und sicherer vor, auf jeden Fall. Du hast aber natürlich gerade eben auf unseren Kundenservice angespielt, ne? Ich habe dir heute tatsächlich auch einen Kunden mitgebracht, auch wenn das gar nicht so, ich will das gar nicht so riesen ausführlich heute machen über denjenigen, es ist tatsächlich wieder ein Kunde. Ja, so als kleine Anregung, sich vielleicht mal den zu verfolgen und sich mit dem zu beschäftigen, weil es halt wirklich total interessant ist.
Also die Person lebt noch, oder wie?
Ich kann so viel verraten, sie lebt noch, obwohl, da will ich gerade auch damit anfangen, alles so gar nicht so richtig klar war, weil am 12. August 1988, da ist jemand namens John Fury, ein Angehöriger des irischen, der Traveler People, umherziehende Leute, die da wirklich noch mit Pferdefuhrwagen und so unterwegs waren und die sich selber auch oft Gypsies nennen, was man heute natürlich nicht mehr macht, der hält da seinen neugeborenen Sohn in der Hand. Und der ist nach 6 Monaten schon auf die Welt gekommen und wiegt gerade mal 800 Gramm. Und kannst du dir vorstellen, britisches Gesundheitssystem Ende der 80er Jahre, fahrendes Volk, also das sah wirklich irgendwie überhaupt nicht gut aus. Ne? Und der hält den da so in der Hand und keiner glaubt dran, dass dieses Kind dieser Junge überlebt, ne? Und der schildert das irgendwie so.
Also muss ich mir das jetzt tatsächlich so mit Wägen vorstellen oder ist es dann so wie die Kelly Family mit irgendwelchen Fahrzeugen oder
ja, die sind dann schon Häuser, mit Fahrzeugen, Trailern und sowas unterwegs. Ja. Also ich glaube, ein ganz gutes Bild von diesem Milieu verschafft einem so der Snatch, ne? Schweine und Diamanten, der Film. Kennst du den?
Habe ich auch nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Ist nicht von Ridley Scott.
Ist nicht von Ridley Scott, aber ein super Film. Aber der spielt so ein bisschen in diesem Milieu. Auf jeden Fall schildert der Vater da, der gesamte Körper des Jungen passte in meine Hand, aber ich blickte in seine Augen und sah etwas, das Feuer eines Kämpfers, einen unbändigen Willen zu überleben. Und da glaubt er wirklich dran und da gibt dem den Namen vom damals besten Kämpfer der Welt. Ne? Damals war gerade Mike Tyson angesagt, 1988, und deshalb nennt er den Jungen Tyson.
Ich dachte, er nennt ihn Mike.
Nee, nennt ihn nicht Mike, der nennt ihn Tyson. Und dann, nur um die Krassheit dieser Lebensgeschichte klar zu machen, springe ich jetzt an einen anderen Extrempunkt dieses Lebens, und zwar 28. November 2015, Düsseldorf, Stadion, Atmosphäre, Wladimir Klitschko steht im Ring seit 11 Jahren ungeschlagen vor 55.000 Zuschauern und muss das erste Mal in seinem Leben nach oben gucken, weil ihm gegenüber steht dieser kleine Junge, mittlerweile knapp 2,10 Meter groß, 111 Kilo und nimmt Wladimir Klitschko alle 4 Weltmeistertitel ab. Tyson Fury, weiß nicht, hast du von dem schon mal gehört?
Das ist wirklich überhaupt kein Bereich, in dem ich irgendwen kenne tatsächlich.
Und man muss ehrlich sagen, es war ein krasser Kampf, ne? Also Klitschko hat sich da super geschlagen, da ist er ja jetzt nicht wie Gemüse verboxt worden oder irgendwie sowas, aber
nach Punkten dann verloren?
Hat dann nach Punkten gegen Tyson Fury verloren, ne? Vor 55.000 Leuten und Tyson Fury, wie gesagt, 1988 als extremes Frühchen geboren. Mhm. Von jedem abgeschrieben.
Also immer schon ein Kämpfer quasi.
War schon immer irgendwie ein Kämpfer, ne? Aber bevor dir Tyson Fury zu sympathisch wird, will ich gleich sagen, er ist eine ganz schöne Flitzpiepe, der Typ, ne? Also ich habe mir den ausgewählt, um mal was über den zu erzählen, weil der einfach in jeder Hinsicht krass ist, ne? Der ist mir nicht sympathisch oder irgendwas. Ich finde auch nicht, dass das ein Held ist, aber es ist ein krasser Typ, ne? Also der ist halt dann wirklich aufgewachsen. Sein Vater hat sich entschlossen, aus diesem Traveler-Leben auszubrechen und hat tatsächlich in einem festen Haus gewohnt, ne, als allererster seiner Generation.
Und der war auch schon Boxer, oder?
Der war auch schon
Boxer. Der war auch schon Boxer.
Genau. Also die ganze Familie sind Boxer. Ne? Ich glaube, er gibt sogar in der entfernteren Verwandtschaft sogar auch schon einen oder anderen Weltmeister.
Ja.
Aber von John Fury, der Vater, ne, von Tyson Fury, das waren richtige Bärnackelboxer, ne, also das war ja nicht Profiboxen oder irgendein Scheiß, die sind dann ab und zu mal ins Profilager gewechselt, aber die haben wirklich Bärnackelboxing gemacht in
England. Darf ich kurz was anmerken?
Ja.
Das erinnert mich an die Interpretation von Sherlock Holmes von Guy Ritchie, wo es ja auch, wo Sherlock Holmes sich ja auch bärnackelmäßig da boxt. Und das ist die perfekte Verbindung, weil Guy Ritchie hat ja auch Snatch gemacht.
Ja, ja, genau.
So, ne?
Ja.
Also das wollte ich nur ganz kurz, weil es so...
Und da in Snatch geht es auch um Bärnackelboxer.
Ach, ne? Ach so, ach herrlich. Ja, krass.
Ja, 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 na klar. Also da geht es auch um Bärnackelboxing auf jeden Fall und extrem krasser Sport. Also ich kann für mich sagen, eine britische Gitarrentonabnehmerfirma, die heißt Bärnackel Pickups, ich kriege keine Geld für die Werbung oder so, aber stehe ich auch sehr drauf. Die haben auch so einen Bärnackelboxer als Logo, deshalb muss ich da gerade dran denken irgendwie. Ja, auf jeden Fall, der Vater, extremer Boxtyp gewesen, Onkel, Cousin,
hatte der Brüder, auch einen Schnurrbart?
Was weiß ich,
stell mir das Vater, immer so mit diesen Schnurrbärten vor.
Also ich kenne den Vater nur mit Glatze und glatt rasiert irgendwie so. Weil da spielt auch eine relativ prominente Rolle im Leben von Tyson Fury, auch als sein Trainer irgendwie. Und aber, also der Tyson sagt, er hat eine coole Kindheit gehabt, aber trotzdem, er hat mit Halluzinationen zu kämpfen, mit extremen Depressionen, ADHS, eine bipolare Persönlichkeitsstörung ist später, glaube ich, bei ihm diagnostiziert worden und so weiter. Also hat auch extreme psychische Probleme.
Ja, krass.
Auf jeden Fall nimmt der Vater ihn dann von der Schule mit, glaub mit 14 Jahren oder irgendwie, also eigentlich müsste er noch ins Schulsystem gehen, aber das ist halt so die Tradition der Travelers, da soll erstmal, soll natürlich erstmal irgendwie arbeiten gehen, ne? Und der Vater hat so für Boxsport irgendwie die Schnauze voll und hasst auch die Promoter und Manager, weil er selber mal so einen Ausflug in den Boxsport gemacht hat, will das dem Sohn dann mehr oder weniger irgendwie verbieten, ne? Und dann, ja, will er ihm mal eine Lektion erteilen, ne? Und wird dann halt aber von seinem Sohn weggehauen, ne? Also der kloppt seinen Vater um. Und in dem Moment merkt sein Vater halt, was der für ein krasses Potenzial hat.
Okay,
und
also
von dem Tag an fördert er ihn eben.
Moment, ja, also umhauen so im Sinne von häuslicher Gewalt oder im Sinne von...
Volles Programm. Also das ist da so, die sind in so einer... Das wird so oft geschildert, aber ich habe die Biografie mal von Tyson Fury gelesen. Gloves Off heißt der, heißt das Buch auf Englisch. Das wird so, das Milieu wird da so geschildert, ne? Also da wird ein Streit halt zwischen Männern mit einem Bärnackelfight geregelt, ne? So waren halt da die, waren eben da die Verhältnisse. Er haut da seinen Vater um und in dem Moment erkennt der Vater krass, da hat er wirklich was auf dem Kasten und unterstützt ihn. Und ja, von da an geht's erstmal ganz schön bergauf, wird ein guter Boxer, versucht sich zweimal für Olympia zu qualifizieren, einmal für Irland und einmal für Großbritannien, aber schafft das nicht und ist einer der Gründe, warum er ins Profilager wechselt.
Als Ansporn sozusagen.
Als Ansporn, ja, bestreitet da seine Profikämpfe, dient sich da langsam nach oben, hat dann, wie gesagt, bis zu seiner Chance, wo er da nicht als Underdog, aber schon eher als Geheimtipp dagegen Wladimir Klitschko antritt und da die Chance seines Lebens und den Kampf tatsächlich gewinnt. Ne? Da wird mit Wladimir Klitschko natürlich ein Rückkampf vereinbart, der allerdings nie zustande kommt. Ne? Weil Tyson Fury da angeblich verletzt ist und dann wieder verletzt ist und so weiter und dann ja, sickert so langsam durch. Naja, der eine Kokaintest ist wohl nicht so gelaufen, wie es sein sollte bei der Dopingagentur. Und dann ist auch noch Nandrolon nachgewiesen worden. Und also hat auf jeden Fall extreme Drogenprobleme, psychische Probleme und wird dann wieder so richtig nach unten durchgereicht.
Hat er dann seine Titel aberkannt bekommen?
Ja, die hat er dann aberkannt bekommen. Also du bist dann als Pflichtverteidiger natürlich von 4 Titeln oder von 4 Verbänden musst du da antreten. Und wenn du das nicht machst, dann bekommst du die Titel aberkannt. Mhm. Also er ist wirklich ganz, ganz hoch geflogen und ist dann wieder ganz unten angekommen. Ne? Noch erwähnenswert vielleicht kurz vor dem Klitschko-Kampf kam sein Vater dann endlich wieder aus dem Knast, weil der einem anderen Typen in einem Kampf mit dem Finger das Auge ausgestochen hat.
Was? Oder
irgendwie sowas, weil die sich über einen Gebrauchtwagenkauf
was zum
geärgert haben. Ja, also in so einem Milieu findet Alter. Das statt, ne?
Alter.
In so einem Milieu findet das statt. Und bei allem immer Tyson Fury, musst du dir auch vorstellen, also nicht so wie Mike Tyson, ne? Also der hat ja den Namen von Mike Tyson gehabt, aber Mike Tyson war ja so gerade dieser komplette Gegenentwurf zu diesem verrückten Box-Glamour-Ding, ne? Und Tyson Fury hat auch exzentrische Auftritte, ne? Immer mit irgendwelchen Brimborium zum Ringen und irgendwas. Mike Tyson war ja der Gegenentwurf. Schwarze Hose, schwarze Stiefel, ohne Brimborium in den Ring reingehen und den Typen umhauen, ne? Das war ja das, womit Mike Tyson mit dieser Klarheit, mit dieser Schnörkellosigkeit, wo der für Furore und Angst bei den Gegnern gesorgt hat und Tyson Fury so das komplette Gegenteil. Naja, und der Vater, wie gesagt, hat sich da bei irgendeinem Gebrauchwagenkauf mit einem alten ehemaligen Freund, mit dem er immer eine Rechnung auf hatte, hatten sich früher mal um Bier gestritten irgendwie und da haben sie gesagt, jetzt haben wir uns wieder in Haaren, jetzt regeln wir das ein für alle Mal und im Zuge dessen hat der eine dann ein Auge weniger gehabt und also dann irgendwie 11 Jahre in den Knast gewandert oder so. Und kam da vor dem Kampf wieder raus, den Triumph seines Sohnes zu sehen, aber wie gesagt, danach wirklich wieder bis ganz unten durchgereicht, Drogenprobleme und auch in Interviews, ne? Also antisemitisch, homophob, Statements, aber auch wirklich, wo man merkt, psychische Probleme auch dahinter, ne? Also ohne das entschuldigen zu wollen, ist dann trotzdem von den Briten auch fast zum Sportler des Jahres gewählt worden und so weiter. Ne? Gab es da auch in der BBC heftige Anfeindungen. Aber Da ist, wie gesagt, ganz unten angelangt. Und was macht der Typ? Boxt sich wieder nach oben und ist aktuell wieder Weltmeister.
Ach was. Ja. Okay. Also hat er das wieder unter Kontrolle gekriegt, seine Drogenabhängigkeit?
Er hat das scheinbar irgendwie wieder unter Kontrolle gekriegt, aber ist immer noch wahnsinnig exzentrisch und immer für einen dummen Spruch gut und ist natürlich auch, er behauptet von sich, er hat nur ein Buch, die Bibel und bla 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 und so weiter. Und das Beeindruckende, auch für dich, wenn du das jetzt als Nicht-Sportinteressierter oder als Laie sehen würdest, ne, das ist ja, wir reden hier vom Box-Schwergewicht, du hast dann natürlich so einen bestimmten Typ vor Augen, ne? Also wenn du siehst, wie Mike Tyson aussah, wie die Klitschkos aussahen und so weiter. Wenn Tyson Fury jetzt im Ring steht, das sieht aus wie ein Truckfahrer. Also du darfst dir da keinen Marmorkörper oder irgendwie was vorstellen. Das ist wirklich einfach ein Typ.
Ein Rummelboxer. Das
sieht aus wie ein Hafenarbeiter, ja, wie du dir so einen Bärnackel-Fighter halt vorstellst. Das ist schon so ein bisschen faszinierend, ne? Und da ist auch natürlich ordentlich Musik drin, ne? Also ich glaube, seine letzten Kämpfe, da hat er einen Showkampf in Saudi-Arabien jetzt gehabt, da hat er für einen Kampf 50 Millionen Dollar bekommen, ne?
Was?
Jetzt ist für,
Alter, jetzt ist für, was?
Ja. Mit solchen Summen wird da jongliert, ne? Und gibt, glaube ich, sogar auf Netflix The Furies oder so Kardashian-mäßig irgendwie so eine Reality-Show.
Ja, ich meine, die Netflix. Hintergrundgeschichte, die schreit ja nach so einer Serie, ne? Das ist ja wie die Hogans oder so. Oder?
Ja, noch so ähnlich musst du dir das vorstellen. Ich glaube, es ist ganz unterhaltsam. Ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht angeschaut. Jetzt ist für Februar der nächste große Kampf angekündigt gegen den. Also er hat jetzt von einem Verband Weltmeistertitel, Tyson Fury, und gegen Usyk kämpft er dann jetzt. Der hält, glaube ich, 4 weitere Weltmeistertitel und derjenige, der da gewinnt, ist dann halt unbestrittener Weltmeister. Und das wird
Weltmeister aller Weltmeister quasi.
Ja, Weltmeister unter den Weltmeistern. Undisputed. Ja. Champion. Die ganzen Bezeichnungen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist relativ schwierig im Boxsport, da gibt's ja auch quasi für jeden Weltmeister, der Weltmeister sein will, irgendwie ein Verband, ne? Also das ist ja auch ein bisschen undurchsichtig. Aber ich wollte nur mal den Leuten Tyson Fury nahelegen, wer den noch nicht kannte, wirklich krasser Kunde, und mit der Biografie kann man sich echt mal befassen, wahnsinnig unterhaltsam.
Also
und natürlich auch ein mutmachendes Beispiel, ne? Das, wo am Anfang des Lebens gar keine Hoffnung war, sich da jemand so ein bisschen Olymp geboxt hat.
Also quasi wie Herkules.
Wie Herakles, genau, ja.
Ja. Also krass auf jeden Fall, vor allem krass, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist. Aber sag mal, bist du Box-Fan? Also ist das was du regelmäßig guckst?
Also mittlerweile hat man ja das Gefühl, wenn man irgendeinen Boxkampf gucken will, dann muss man für jede Runde irgendein anderes Pay-TV-Abo abschließen. So, ne? Also ich bin aber, Boxen ist ein klassischer Sport, ne? Also schon im alten Rom, in Griechenland unterwegs gewesen, und ohne dieses ganze Business, Brimborium drumrum und so, einfach nur auf den Moment reduziert, wo sich zwei Typen oder zwei Frauen gegenüberstehen, ist es auch eine wahnsinnig ehrliche Sportart, so. Ne? Also aufs Wesentlichste reduziert. Da gibt es kein Ingenieurteam wie bei der Formel 1 oder jemand, der die Ski präpariert wie beim Skispringen und so weiter, sondern da ist wirklich nur der Typ oder die Frau im Ring für sich selber verantwortlich. Und ist schon ein krasser Sport, finde ich. Ja, also schon beeindruckend. Würde ich selber nie machen, hätte ich, glaube ich, auch kein Talent dazu.
Ja, dein schönes Gesicht, Mike. Dein schönes Gesicht.
Ach, mein schönes Gesicht, jetzt hör auf mir. ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst.
Du wärst bestimmt so ein sehr schneller.
Weiß, dass da schon,
du bist bestimmt so einer, der permanent sich wegduckt und gar keinen Schlag.
Also das ist für die Leute, die sich wirklich für Boxen interessieren, ne? Die kennen natürlich Tyson Fury und die wissen auch, dass beeindruckend ist an dem, dass da trotzdem, trotz 2 Meter, was weiß ich, 6, 7, 8, so wie groß der ist, sehr, sehr beweglich ist und kann auch die Auslagen wechseln. Ne? Das heißt, der boxt mal wie ein Linkshänder, mal wie ein Rechtshänder und so weiter. Und das ist für die für die Gegner auch wahnsinnig verwirrend. Ja,
wenn er sich von Kindesbeinen auch schon mit seinem Vater geprügelt hat, ne, dann ist da entsprechend auch Training da.
Ja, er hat sich auch mit seinem Bruder bis zur körperlichen Erschöpfung geprügelt irgendwie und kannst dir ja vorstellen, also ich glaube nicht, dass da so der Vater, der da Bare-Knuckle-Box-Champion ist, jetzt unbedingt dazwischen gesprungen ist. Mhm. Also ich stelle mir dieses Milieu schon wirklich krass vor. Also ich werde heute Abend auf jeden Fall nochmal den Snatch-Film gucken.
Ja, also ich glaube, ich
drauf gekriegt beim Erzählen.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt vielleicht auch mal der initiale Anlass, das dann auch jetzt mal zu machen. Ja, und
ja.
Meine Guy Ritchie ist, kann ja nur gut sein eigentlich.
Ja, na klar. Auch die Schauspielerkaste, die da dabei ist bei dem Film. Ne?
Mike, ich muss uns leider verlassen hier an dieser Stelle.
Ich werde jetzt ja auch nicht einen Alleinunterhalter machen. Ich denke, wir haben...
Ja, du kannst ja für mich die Podcast noch beenden. Ne? Ich gehe schon mal.
Ja, solange du mich live nicht sitzen lässt, um Gottes Willen. Ich wünsche dir... eine schneefreie Reise, wohin auch immer.
Na, ich gehe
mit deinem Hecktriebler.
Ich gehe ja zu Fuß.
Ach so.
Na ja.
Na ja. Ja, gut, das bin ich als Landei nicht gewohnt. Ich komme zu Fuß zum nächsten Ziegenstall, das war's dann.
Das ist halt der Vorteil der Großstadt. Ne? Da bist du überall bist du schnell, aber auf der anderen Seite wirst halt doch die Leute nicht los drumherum. So. Ja. Nee, also wirklich, ey, ganz scary, gerade irgendwie so in meiner Nachbarschaft, gerade auf dem Klo saß, habe ich die Nachbarn streiten hören irgendeiner wollte da eine Tür eintreten, dann habe ich doch ein bisschen gruselig.
Aber es hat dich dann doch interessiert, ja, wie es weitergeht.
Nein, ich hatte dann das Ohr an der Wand, ne? Also Real Talk, ich wollte natürlich erstmal kurz hören, was da ist, ob das jetzt häusliche Gewalt ist, was da stattfindet, sonst hätte ich natürlich irgendwen alarmiert, ja. Also
ja, klar.
Hat sich dann wohl wieder irgendwie ergeben, keine Ahnung, was da jetzt
wusstest ist, du, dass es da Kriminalistik, bei der Polizeitechnik, bei der Spurensicherung auch Leute gibt, die sich mit Ohrenabdrücken befassen? Nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch Ohrenabdrücke.
Weil die auch sehr einzigartig
sind. Ja, die sind auch einzigartig und du kannst du tatsächlich an Türen und an Fensterscheiben und so weiter kannst du von Einbrechern, die gelauscht haben, sind auch schon welche wegen ihrer Ohrenabdrücke überführt worden.
Cool, spannend.
Habe ich in einer Kriminalistik-Vorlesung gehabt. Bei Professor Dr. Armin Forker. Mhm. Na dann, ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Guter.
Spannend, Mike, spannend.
Bis bald.
Bis bald und nochmal der Hinweis, den Link findet ihr in den Shownotes zu den nur 25 Tickets, die wir haben.
Tschüss.
Tschüss.
Alter, was ist denn das für eine Krähe?